Ich freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein. Ich freue mich auch, junge Männer wieder zu sehen, die man auch sonst in der Stadt mal sieht, wo man einander über den Weg läuft und dann erstaunt stehen bleibt. Moment mal, wo haben wir uns gesehen? In der Kirche. Und das ist der Ort, wo man sich gern trifft. Weihnachten. Es geht um das Thema, Gott wurde arm für uns. Den Text dazu lese ich aus 2. Korinther 8, Vers 9. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Diese Idee, Rollen vertauschen, haben die Menschen versucht, immer wieder nachzuahmen. Sogar ein Film wurde gedreht. Aber so wie Gott es gemacht hat, kriegt man es nicht hin. Ich versuche den Film jetzt mal kurz mit Worten in Worte zu fassen, damit wir nachher vergleichen können, was eigentlich im Hintergrund geschehen ist. Ein Obdachloser namens Harry findet im Park einen verunglückten kanadischen Geschäftsmann. Dieser ist schwer verletzt und der Obdachlose meint, der Mann wäre tot. So nimmt er dessen Schuhe, den Hut und den Mantel an sich und lässt ihn dafür seinen zerlumpten Mantel da. Voller Erstaunen stellt er fest, dass sich im Mantel des anderen eine Brieftasche voller Geld, Papiere und der Hotelschlüssel zur Präsidentensuite eines Berliner Nobelhotels befindet. Mit dem neuen Mantel und seinem Inhalt bekommt Harry, so heißt der Obdachlose, eine völlig neue Identität. Und nun öffnet sich für ihn plötzlich die Türen einer feinen Gesellschaft. Und er lässt sich in der neuen Umgebung richtig schön verwöhnen. Anders sieht es mit dem Geschäftsmann. Als er aus seiner Ohnmacht erwacht, muss er feststellen, dass seine Schuhe, seine Mantel mit allen wichtigen Papieren fehlen. Stattdessen liegt neben ihm ein alter Mantel und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als den anzuziehen und sich im Umfeld mit den anderen Obdachlosen durchzuschlagen. Beide Männer leben also in einer völlig anderen Welt weiter. Die neue Identität verändert und verleiht anderen eine völlig neue Sicht auf die Tatsache, in der sie leben. Am Ende treffen sich diese beiden Männer wieder und lösen eine schwere kriminalistische Aufgabe. Soweit der Film. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Obwohl er reich ist. Aus 1. Korinther. War Jesus Christus wirklich reich? Wer war er denn eigentlich? Es ist schon wichtig zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Nein, Jesus Christus war nicht ein dienstbarer Geist, der vom Himmel geschickt wurde. Der saß mit dem Vater im Himmel auf der höchsten Spitze der Autorität und der Macht. Er ist der Schöpfer. Er war bei allen Vorhaben des Vaters mit beteiligt und er hat auch mitgestaltet. Die Bibel meint es mit aller Selbstverständlichkeit, dass Jesus nicht erst Leben anfing, wie wir nach der Geburt, sondern dass er vom Himmel herabgekommen ist. Er lebte schon vorher. Und man sagt nicht umsonst, er ist zu seinem Geschöpf gekommen als Gott, in eine menschliche Gestalt. Ich möchte versuchen, sein Reichtum ein wenig zu beschreiben. Und in 1. Korinther 1, Vers 16 lesen wir, in ihm Jesus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und Apostel Paulus sagt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er ist Gott in Person. Und Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Jesus ist nicht der Reichste unter den vielen Reichen. Ihm gehört aller Reichtum mit all ihren Reichtümern selber. Jesus ist nicht der höchste Gipfel in einer Bergkette. Nein, er ist die Sonne über allen Gipfeln. Er ist der Eigentümer des gesamten Universums, aller Planeten, aller Milchstraßen und Galaxien. Er ist der Eigentümer der ganzen Erdkugel mit all ihren Menschen und allen ihren Schätzen. Und wenn man gerade vom Klimagipfelkonferenz spricht, wie man sie doch retten will, aber ihn dabei ausklammert, dann verstehen wir, wieso er um die Erde und Menschen trauert. Ohne ihn kann kein Lebewesen existieren, weil er der Schöpfer und der Erhalter der Schöpfung ist. Also wir wissen, dass er reich ist und er hat es nie aufgehört. Wie sieht seine Armut aus? Er wurde doch arm um euretwillen. Von dem himmlischen Reichtum zeugen nur ganz wenige Ereignisse, die geschahen, als er, der König aller Könige, geboren wurde. Einmal, da sind die Menge der himmlischen Scharen, demonstriert mit gewaltigen Sprechchören und sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dieses Schauspiel hätte ich gern miterlebt. Da ist der Stern, der himmlische Lichtkranz, ein großer, geheimnisvoller Stern. Komischerweise, keiner kann den deuten als drei Weisen. Und die sind noch Ausländer. Und der zeigt sich am Himmel, umgibt die Hirten auf den Feldern von Bethlehem, alle gucken interessiert zu, aber keiner weiß Bescheid. Selbst Vertreter fremder Völker pilgern nach Bethlehem und bringen dem neugeborenen Kind königliche Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das sind nicht die Reichtümer vom Himmel. Das sind kleine Tropfen Ehrerbietung von der Erde. Und trotzdem lebt Jesus, der Sohn Gottes, während seines ganzen Erdenlebens in großer Armut. Einmal, er erlebte die Armut der Verhältnisse. Er kam als Kind armer Eltern in einem Viehstall zur Welt. Schon als Kleinkind war er mit seinen Eltern auf der Flucht nach Ägypten. Er weiß, was das heißt, Vertriebener zu sein. Er weiß, was es heißt, Asylant zu sein. Er weiß, was es ist, Fremder in einer fremden Gegend zu sein. Jesus hatte keinen Besitz. Alles war geliehen. Einmal die Krippe im Stall, dann das Boot auf dem See, sogar der Esel, auf dem er in Jerusalem einzog, war geliehen. Der Festsaal, in dem er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, war geliehen. Und am Ende sogar das Grab, in dem man ihn begrub, war auch nicht seins. Er erlebte aber die Armut in der Ohnmacht. Er musste zusehen, wie die Mächtigen sich austobten, wie Menschen auf ihrem Irrweg blieben und ins Verderben laufen und wie seine besten Freunde ihn verließen, verleugneten, verrieten. Er würde gern für sie was tun, konnte aber nicht. Man nahm das nicht an. Niemand wurde je so arm wie er. Er, der König der Welt, tauschte den Himmel mit der Erde und das nicht freiwillig. Doch, stimmt, er tat es freiwillig. Er wählte die Futterkrippe, er wählte das Kreuz, er wählte das Grab. Die Frage ist, warum? Warum? Warum hat er das getan? Und Paulus gibt dafür eine Erklärung. Er sagt, um deinetwillen, um meinetwillen, um unseretwillen. Wir sind die Ursache dafür. Und damit ändert sich auf einmal plötzlich die gesamte Perspektive. Bis jetzt ging es um Reich und Arm bei Jesus. Jetzt geht es um Reich und Arm bei uns Menschen. Sind wir denn so arm? Stimmt es denn überhaupt, wie wir es bezeichnet werden? Haben wir ein Bankkonto? Haben wir ein Dach über dem Kopf? Musste jemand heute Morgen schon hungern? Ich habe meinen Kaffee getrunken. Zwei Brötchen schaffe ich nicht mehr. Aber die waren da. Nein, nein. Wenn jemand fragt, der von Nigeria zu uns kommt, der wird sagen, Moment, ihr habt ja doch genug. Wir leben von der Hand in den Mund. Wenn wir morgen aufstehen, haben wir erstmal nichts. Wir müssen uns auf den Weg machen, um irgendwo was zu verdienen, um unseren Reis zu kriegen. Vielleicht schaffen wir das bis abends, vielleicht auch nicht. Dann müssen wir zwei Tage hungern. Es kommt darauf an, mit wem man sich vergleicht. Und doch sagt Paulus, wir sind arm. Was meint er damit? Was fehlt uns denn? was uns fehlt, ist der herzliche Gemeinschaft unserem Schöpfer. Was uns fehlt, ist diese Harmonie, wo wir hier auf Erden im Willen Gottes leben, von allen Seiten beschützt werden und trotzdem wissen, dass wir im Himmel herzlich willkommen sind. Das fehlt uns. Wir wissen das nur nicht. Aber das weiß der Schöpfer selber. Deswegen ist er auch Mensch geworden. Beziehung. Diese Beziehung fehlt. Als Kleinkind reichte uns die Mama. Wenn wir sie hatten, dann fühlten wir uns wohl und geborgen. Als wir größer wurden, brauchten wir Mama und Papa. Und als Erwachsene brauchen wir Beziehung zu unserem Schöpfer. Und die ist nicht da. Um sie herzustellen, ist Jesus Christus Mensch geworden. Dass es so ist, sagt Paulus in Römer 3, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, wir drehen uns um uns selbst statt um Gott. Und das ist die eigentliche Armut. In Gottes Augen ist auch der reichste Mensch auf Erden arm, solange er keine Beziehung zum Schöpfer hat. Es geht nicht um materiellen Reichtum oder um wirtschaftliche Aufschwung. Unser Verständnis von Reichtum ist an der Stelle ein ganz großes Missverständnis. Das, was wir als reich und schön bezeichnen, ist nicht das, was eigentlich reich ist. Also, was ist jetzt? Aha, das hatte ich schon. Warum? Ja, das habe ich auch schon. Unser Reichtum. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus sagt, damit ihr durch seine Armut reich werden, dann spricht er von dem Reichtum, der der reichste Mensch dieser Welt nicht kaufen kann. Es gibt ein Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk Gottes. Es ist ein Geschenk, dass Gott selber Mensch geworden ist. Und sein Reichtum, den er uns schenkt, heißt mit einem Wort Rettung. Rettung vom juristischen Tod über uns. Römer 10. Gott lässt alle in seinem Reichtum teilhaben, die ihm im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und die Rettung beginnt da, wo ein Mensch Jesus Vertrauen schenkt. Das heißt, ich vertraue mich jemandem an. Ich musste das auch lernen. In meinem Leben mich dem Herrn Jesus anvertrauen. Und als ich heiraten wollte, musste ich meiner Renate sagen, Renate, diese Sache ist für mich ungeheuer schwierig. Ich vertraue mich jemandem an und gehe davon aus, dass er mich so nimmt, wie ich bin und mich trägt, so wie ich bin. Und Renate drehte den Spieß um und hat gesagt, ja, und was ist mit mir? Und was ist deine Haltung mir gegenüber? Bin ich froh, dass ich in Jesus Christus tatsächlich die Person gefunden habe, die mich ohne Vorbehalte so annimmt, so schätzt, so freut und für meine Errettung alles bezahlt hat. Das ist der Reichtum, den Jesus uns bringt. Einmal Vergebung unserer Sünden vor Gott. Juristische, persönliche, die wir mit uns schleppen. Getrennt von Gott sein ist die eigentliche Sünde. Frieden mit Gott. Nein, nicht nur unterschrieben, sondern tatsächlich in einer Stellung, wo keiner was gegen den anderen hat. Drittens, seine ständige Nähe. Wir sind kontaktbedürftig. Man freut sich, wenn man in die Stadt geht, zur Tankstelle fährt, bezahlen wird und auf einmal schreit jemand: Hallo Herr Penner, wir kennen uns doch. Wir freuen uns über diese ständige Nähe zueinander, aber in dieses Mal auch zum Herrn. Und wir freuen uns, dass er den Heiligen Geist als unseren Begleiter, als Zusicherung und sogar als Erben eingesetzt hat. Und diesen Reichtum dürfen wir schon heute im Glauben hier auf Erden antreten. Nicht nur meinen, sondern ganz bewusst antreten. Er, der reich war, wurde arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und der Preis dafür war für den Sohn Gottes das Herabsteigen vom Himmel auf die Erde. Den Wechseln von einer heiligen in eine gefallene Welt. Jesus war bereit, für dich und für mich diesen Preis zu bezahlen. Und er ging diesen Weg ganz bewusst. Aus diesen Tatsachen folgen jetzt zwei Konsequenzen. Wir können jederzeit aus dem Reichtum von Christus leben und wir können aus unserem Reichtum weitergeben. Bei mir auf der Arbeit gibt es ab und zu komische Situationen. Als Prämienlohn eingeführt wurde, musste man anfangen zu arbeiten, damit man den auch voll erfüllt. Und dann habe ich gespuckt, wie der andere zurechtkommt. Ich hatte da nicht viel Mühe dabei. Ich arbeitete allein und kam trotzdem sehr gut zurecht. Da hat mich ein Kollege angesprochen, er war etwas älter. Er sagt: Johann, wie schaffst du das? Ich habe gesagt: Du weißt doch, was in der Bibel steht. Dem Gottesfürchtigen schenkt der Herr seinen Segen in der Nacht. Und sein Segen macht reich ohne Mühe. Er sagte: Du, den Segen will ich auch haben. Er sagt: Ich kann's auch. Nur, der kostet ein bisschen. Dafür musst du dich selbst hergeben. Oh ja, sagte er, dann wird's schwierig. Das wollte er nicht. Er wollte nur den Segen haben. Aber er wollte nicht die Konsequenzen davon tragen. Ein Leben mit Christus ist ein ständiges Geben und Nehmen. Ich gebe Jesus die Kleider meines alten Lebens und ziehe die Kleider seines Lebens an. Ja. Das heißt, die Bibel spricht von Kleidern des Heils. Ich präsentiere ihm die Rechnung meiner Sünden und nehme von ihm den Check seiner Vergebung entgegen. Ich gebe ihm meine Schwachheit ab und zehre von seiner großen Kraft. Ich zeige ihm meine Grenzen und erwarte von ihm, dass er sie sprengt. Ich gebe ihm meinen Stolz und ziehe mir seine Demut an. Ich gebe ihm meinen Hass, meine Unzufriedenheit, meine Verbitterung und lasse mich von seiner Liebe beschenken. Ihm gebe ich meine Unruhe und lasse mir seinen Frieden geben. Und dieser Tausch geschieht fortlaufend. Das ist nicht eine einmalige Sache. Dazu muss man Zeit nehmen. Wie macht man das? Ich möchte dieses Predigt mit einem Beispiel aus der Bibel schließen. Eine unmögliche Begebenheit hat aber total große Tragweite. Aus Lukas 10, Verse 38 bis 42. Jesus ist unterwegs und wird Gast. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Sie nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester lässt mich allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Und jetzt diese Begebenheit in einem neuen Licht, was mir auf einmal aufgefallen ist. Der Herr sucht nicht unsere Aktivität. Er sucht nicht das, was wir für ihn alles tun. Er sucht uns. Er sucht dein und mein Herz. Er will Zeit mit mir, mit dir verbringen, damit dieser Tausch von Reich und Arm auch tatsächlich geschieht. Und das ist im Familienleben, persönlichen Leben, sogar Gemeindeleben sehr wichtig. Es reicht nicht aus, wenn wir dem Herrn sagen: Herr, guck mal, was ich für dich alles mache. Und der Herr sagt: Ich will aber dich und nicht das, was du tust. Er hat diese Geschichte in einem unwahrscheinlich unpassenden Moment scheinbar gesagt. Denn Gastfreundschaft gehört dazu, Aktivität auch. Aber es geht um den Wert. Wertvolle Vorstellung des Wertes in Gottes Augen. Und er sagt: Setz dich hin. Hör zu, nimm auf und tausche mit mir, damit du von meinem Reichtum leben kannst. Letzter Vers zum Schluss, Galater 2, Vers 20, lesen wir: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Bist du dabei? Erneuere das immer wieder von Neuem. Er freut sich und er wartet auf dich. Er teilt gern. mit seinem Reichtum mit dir. Der Herr segne dich dabei. Amen.